Der Predigtext steht in 1. Mose 28, die Verse 10 bis 20. Jakob aber zog aus von Beerseba und machte sich auf den Weg nach Haran. Da traf es sich, dass er an die heilige Stätte von Bethel kam. Und er blieb da selbst über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte, tat ihn unter sein Haupt und legte sich an dieser Stätte schlafen. Da träumte ihm, eine Leiter sei auf die Erde gestellt, die mit der Spitze an den Himmel rührte, und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du ruhst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommen sollen zahlreich werden wie der Staub der Erde. Gegen Abend und Morgen, gegen Mitternacht und Mittag sollst du dich ausbreiten, und mit deinem und deines Geschlechtes Namen werden sich Segen wünschen alle Geschlechter der Erde. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten allenthalben, wohin du ziehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis dass ich getan, was ich dir verheißen habe. Als Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, hier ist die Pforte des Himmels. Am anderen Morgen aber in der Frühe nahm Jakob den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, richtete ihn auf als Mahlstein und goss Öl oben darauf. Und er nannte die Stätte Bethel, das heißt Gottes Haus. Früher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf dem Weg, den ich jetzt ziehe, wenn er mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich wohlbehalten wieder zu meines Vaters Hause zurückkomme, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Mahlstein aufgerichtet habe, soll ein Gotteshaus werden. Und alles, was du mir geben wirst, will ich dir getreulich verzehnten. Liebe Gemeinde, als ich ein Kind war, sagte man mir, Träume sind Schäume. Es sollte ein Trost sein gegen die furchterregenden Bilder in Traumerlebnissen der Nacht, wie sie Kinder üblicherweise haben. Es sollte heißen, Träume bedeuten nichts. Sie sind unwichtig, sie sind unwirklich. Sie lösen sich auf wie der Nebel in der Sonne. Und darum sind sie nicht weiter zu beachten. Heute wissen wir, dass Träume wichtig sind. Sie tragen zu unserer Gesundheit bei. Wir träumen mehr, als uns bewusst ist, und verarbeiten dabei vielfältige Eindrücke, die wir im Wachbewusstsein in uns aufgenommen haben. Es ist nicht einmal übertrieben zu sagen, dass wir ohne zu träumen krank würden. Wer seinen Träumen mehr Beachtung schenkt, wird entdecken, dass sie eine Sprache der Seele sind. Zu uns reden. Manchmal will unsere Seele uns etwas mitteilen, was von Bedeutung für uns ist. Über einen Traum kann man nicht verfügen. Man kann nicht sagen, du musst das und das träumen. Man kann auch nicht einmal sagen, ich will jetzt heute Nacht träumen und es morgen früh noch wissen. Man kann es sagen. Aber man kann nicht darüber verfügen. Wohl aber können wir Träume erklären, interpretieren, können hören, was wir in unser Bewusstsein dadurch aufnehmen, sie mit herübernehmen in unsere Lebensführung, in unser Nachdenken über uns selbst. Wir können natürlich diese Sprache der Seele auch missdeuten. Wir können sie beispielsweise deuten als Sprache einer geheimnisvollen Macht, die uns über den Weg unserer Seele manipuliert. Wir können angstvoll auf unsere Träume achten, sozusagen uns die Zukunft weisen lassen durch Träume voller Unsicherheit und Ungewissheit. Wir können aber auch mit dieser Sprache vertrauter werden. Nicht angstvoll, sondern erwartungsvoll. Sie nicht einfach überhören, aber auch nicht nur sie hören. Wir können mit ihr vertrauter werden und tiefere Einsicht über uns selbst und unser Leben gewinnen. Es ist darum eine Selbstverständlichkeit, dass Gott auch über Träume zu uns redet. Auch, habe ich gesagt. Das war im Altertum wohlbekannt und ist den Menschen der Bibel vertraut. Es gibt viele Träume, wichtige Träume in der Bibel. Der Traum Jakobs, den wir gehört haben, zählt zu den schönsten Träumen, die uns in der Bibel berichtet sind. Was muss dieser Jakob für ein wunderbarer Mensch gewesen sein, dass Gott ihm einen so wunderbaren Traum schenkt? Welch eine Harmonie muss dieser Mann mit Gott gehabt haben? Welch eine Ehrfurcht in der Beziehung zu seinen Eltern? Welch eine herzliche Liebe zu seinem Bruder? Wie viele gute Gedanken müssen ihn auf diesen Weg begleitet haben, sodass er einen solchen Traum hatte? Und wenn Sie bis jetzt noch nicht lachen, dann kennen Sie die Bibel eben nicht. Sie wissen doch, dass dieser Mann seinen Vater betrogen hat, dass er seinen Bruder betrogen hat, dass er in Hass und Streit von zu Hause weggegangen ist, fliehen musste den weisen Rat seiner klugen Mutter hin, die nicht ganz unschuldig an der Geschichte war. Gewiss, Jakob war kein böser Mensch, wie man das vielleicht so denken könnte, aber er war einer von denen, die wussten, was sie wollen. Und er war auch einer von denen, die willens waren, alles einzusetzen, um das zu erreichen, was sie wollen. Er war einer von denen, der nicht ewig der Zweite bleiben wollte im Leben, wo die Natur ihn hingestellt hatte. Trotz Zwillingsgeburt war er halt doch der Zweite. Und diese Rolle wollte er durchbrechen und Erster sein. Und jedes Mittel war ihm dabei recht. Er war klug genug, nicht Gewalt anzuwenden, sondern List. Und das ist auch sein Name. Jakob heißt der Listige. Er hat seinen Bruder überrumpelt und der Zweck heiligte die Mittel, auch seinen Vater zu täuschen. So bekam er den Segen des Erstgeborenen, den er wollte. Und so durchbrach er die Rolle, die ihm die Natur zunächst einmal gegeben hatte und wurde Erster. Aber der Preis war die Flucht. Sein Bruder hasste ihn so. Man könnte darüber streiten, ob das überhaupt ein Betrug war. Schließlich hat er mit ihm etwas ausgehandelt gehabt. Aber als sein Bruder merkte, was er verloren hatte und wie der andere ihn überrumpelt hatte, hasste er ihn, wie das ja meistens die Leute tun, wenn sie sich von einem anderen plötzlich übervorteilt fühlen. Und wollte ihn töten. So musste Jakob fliehen. Und auf dieser Flucht hat er den Traum. Irgendwann einmal in seinem Leben würde Jakob zurückkehren. Würde er sich dieser seiner Vergangenheit stellen müssen. Man kann nicht ungestraft natürliche Rollen durchbrechen wollen. Irgendwann einmal würde er konfrontiert werden mit dieser Vergangenheit. Aber jetzt war er auf der Flucht vor dieser Vergangenheit. Auf der Flucht vor diesem Teil seines Selbst, das sich verwirklichen wollte. Um jeden Preis. Auf der Flucht vor und aus einem Konflikt, den er verursacht, aber nun nicht mehr aushalten konnte. Nun, Träume sind immer für den Menschen, der sie träumt. Seien Sie skeptisch, wenn Sie glauben, Sie würden für jemand anders träumen. Und nicht jede Figur, die sich in Ihrem Traum bewegt, ist tatsächlich so, wie Sie glauben und wie Sie es in Ihrem Traum erlebt haben. Das ist Ihr Traum und nicht der des anderen. Darum, Jakob geht nun mit diesem Traum auch nicht missionieren. Er geht nicht nach Hause wieder zurück zu Esau und sagt, jetzt habe ich's. Gott ist mir erschienen, eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Esau hätte ihn auf dieser Leiter in den Himmel geschickt und er wäre nicht mehr heruntergekommen wie die Engel. Der Traum war ein persönlicher Zuspruch Gottes. In einer bestimmten Phase seines Lebens. Und niemand weiß genau, wie weit Jakob verstanden hat, was er da erlebte. Er nimmt dieses Bild und diese Worte in sich auf. Und sie werden einem Menschen geschenkt, nicht einem Makellosen. Noch nicht einmal einem, der danach fragt. Einem Menschen auf der Flucht. Einem Menschen, der Unrecht getan hat, wie immer man das auch begründen oder erklären mag. Da begegnet ihm Gott in einem Traum. Was war das für ein Traum? Was war das für eine Begegnung mit Gott? Was war das für eine Weisung, ein Zuspruch? Was bedeutete das für sein Leben? Es ist ein Bild, ein lebendes, ein lebendiges Bild, das Jakob träumt und ein Wort, das seine Seele erreicht und zu ihm spricht. Und in beidem liegt eine Verheißung. Den meisten von uns ist das Bild sicher bekannt, sogar vertraut. Viele Male haben sich daran versucht, wenige aber wissen, was bei diesem Traum gesprochen worden ist. Das ist ja das Eigenartige, dass uns die Bilder mehr bleiben als das Wort. Beides war in dem Traum von Gott. Das Bild und das Wort. Das Bild von der Himmelsleiter zeigt eine der größten Verheißungen, die je in das Bewusstsein eines Menschen gekommen sind. Es bedeutet, du lebst unter einem offenen Himmel. Die Welt, in der wir leben, sieht ganz anders aus. Wir sehen, was wir vor Augen haben, und da ist kein offener Himmel. Die Welt erscheint uns so oft als eine Welt mit verschlossenen Türen. Die Welt erscheint uns so oft, als würde sie uns treiben, in die Flucht schlagen. Und wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Und wer kennt nicht auswegslose Situationen? In dieser Hinsicht war Jakob ja bereits noch beneidenswert. Er war noch in einer Welt, in der man einfach weit laufen konnte, da kannte einem vorläufig einmal niemand. Wohin sollen wir gehen? Wohin könnten wir fliehen? Vor unserer Vergangenheit. Das Bild, das über dem Weg dieses Mannes steht, ist das Bild eines offenen Himmels und es spricht in einer sehr schönen Weise von Engeln im Gegenverkehr, wenn Sie so wollen. Es heißt, sie steigen auf und nieder. Der Himmel wird nicht beschrieben als eine Einbahnstraße, in die ein Engel auf die Erde kommt und da bleibt er nun. Ob er das bleiben würde, das weiß ich nicht, auf die Dauer. Der Himmel wird auch nicht beschrieben, hier die Leiter, in der die Engel hinaufsteigen, das hätte ja auch beträchtliche Konsequenzen, wenn die Engel einfach hinaufsteigen. Was bliebe da noch zurück? Das, was wir sehen? Sondern das Bild ist ein offener Himmel im Hin und Her, im Mitteilen von Kräften, Botschaften, Leben, Wort, Geist. Dabei stellen wir uns vor, das kann man bei manchen Malern dann sehen, dass Gott an der Spitze dieser Leiter über dem offenen Himmel sitzt und sozusagen aus seinem Schoß die Engel an dieser Leiter auf die Erde steigen. Aber wenn Sie den Text genau anschauen, stimmt das nicht. Der Himmel ist einfach offen. Und wo ist Gott? Der Text beschreibt uns, dass Gott vor Jakob steht. Es heißt, und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach. Ein offener Himmel nach diesem Bild, das bedeutet nicht einfach eine Offenheit gegenüber transzendenten Kräften, die wir mit unseren Augen normalerweise nicht sehen können, sondern dieser offene Himmel bedeutet, dass Gott ihn verlassen hat, um auf dieser Erde uns Menschen nahe zu sein und mit uns und zu uns zu reden. Der Himmel wird hier nicht beschrieben in seiner Offenheit als Fluchtort aus dieser Welt. Jakob steigt auf der Flucht jetzt nicht in den Himmel. Ich weiß nicht aus welchen Gründen er lieber auf der Erde bleiben wollte. Es war ja auch nur ein Traum. Nur ein Traum. Aber vielleicht war es das Erleben, dass der Herr vor ihm stand und zu ihm redete, dass er in den Himmel nicht fliehen konnte. Die Begegnung mit Gott lässt uns bis in unser Innerstes wissen. Die Tür, die Pforte ist weit offen. In und von dieser anderen Welt, in diese Welt. Aber die Verheißung dieser offenen Pforte ist die Nähe und die Gegenwart des lebendigen Gottes. Jesus hat diese Worte einmal aufgegriffen, als einer seiner ersten Jünger erstaunt war über die tiefe Einsicht, die er in sein Leben hatte. Und Jesus hat dann zu ihm gesagt, ihr werdet noch Größeres sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen. und die Engel auf den Sohn des Menschen herabsteigen sehen. Jesus hat unter diesem Bild des offenen Himmels gelebt. Und das gab ihm Kraft in seinem Bewusstsein, im Finden, im Suchen und Finden seines Weges, seiner Rolle, seiner Aufgabe in dieser Welt. Und darum das Wort. Das Wort, das zu Jakob gesprochen wird, unter diesem Reichtum der Kräfte, die über ihm sind. Was sagt Gott zu ihm? Es sind Worte der Verheißung, die wir wohl bedenken sollten. Was Gott zu einem Menschen spricht, mit dem er Geschichte machen will, durch dessen Leben hindurch er etwas ausdrücken will in dieser Welt. Er sagt zu ihm, und das ist die erste Verheißung, das Land, auf dem du ruhst, will ich dir geben. Du sollst Raum haben auf dieser Erde für dich. Damals mag das ja eine andere Perspektive gehabt haben. In der Weite eines Landes, das den Menschen noch offen stand, noch nicht dermaßen dicht besetzt war, mag die Frage sehr entscheidend gewesen sein, wo in dieser Weite soll ich mich denn ansiedeln? Wo soll ich denn bleiben? In unserer Zeit, in der das Land knapp und immer mehr knapp wird, mag das im Augenblick eine andere Vorstellung wecken. Es muss schon ein schönes Gefühl sein, auf einem Stück Land zu stehen und zu sagen, das gehört mir. Haben Sie davon schon geträumt? Vielleicht als Wunsch? Hier wird einem Mann das Land zugesprochen. Boden unter seinen Füßen wird ihm versprochen. Eigener Lebensraum. Stehen dürfen, sein dürfen. Und es ist eigenartig, wie sich das durch das ganze Alte Testament zieht. Die Frage nach dem Raum, nach dem Land, nach der Erde, nach dem Ort, wo ich sein kann. Wir wissen heute sehr gut, dass es nicht die Frage nach ein paar Quadratmetern Erde ist. Wir wissen sehr gut, dass das Land, der Boden, auf dem ich stehe, für unsere Generation in der Welt, für unser Leben tieferen Sinn hat. Viele unter uns mögen Land ihr eigen nennen. Haben sie wirklich Boden unter den Füßen? Es gibt Großgrundbesitzer in vielen Teilen der Welt, auch heute noch. Angefochten oder unangefochten, haben sie wirklich Boden unter den Füßen? Hier ist im Grunde nicht von einem Land die Rede, das die Landreform einem wegnehmen kann, das eine andere politische Ordnung verändern kann. Im tiefsten Sinn dieses Wortes ist hier von einem Land die Rede, das Gott einem Menschen gibt, Boden unter den Füßen, Raum in dieser Welt, von dem er spürt, Gott hat ihn mir zugesprochen, ich darf sein, darauf stehe ich. Und dann ist die andere Verheißung hier, du wirst eine Zukunft haben. Eine Zukunft haben, die ich dir geben werde. Eine segensreiche Zukunft für dich und durch dich für andere. Auch das ist eine der größten Zusagen, die ein Mensch in dieser Welt erfahren kann. eine Zukunft zu haben, die Gott uns gewährt. Manche mögen am Anfang dieses Jahres bange Gedanken haben für ihre Zukunft, andere mögen vielleicht lieber nicht so genau nachdenken. Aber in irgendeiner stillen Stunde unseres Lebens und vielleicht in einer Nacht und vielleicht in einem Traum wird uns die Frage nach der Zukunft gestellt und wird wach. Wird die Angst sich ausdrücken, ob ich eine Zukunft habe, in irgendeiner Form? Wer gibt mir Antwort? Wer spricht zu mir? Wer gewährt mir meine Zukunft? Und das Dritte war, dass Gott ihm seine Nähe versprach. Und es gibt keine schöneren Worte und keine größeren und gewaltigeren in der Bibel als dieses Wort: Ich bin mit dir. Ich gehe mit dir, wohin du auch gehst. Das ist etwas, was wir fast nicht fassen können. Denn tief in uns lebt die Vorstellung: Gott geht nur diesen Weg mit mir und nur jenen Weg. Gott geht nur den geraden Weg mit mir. Und wenn ich abweiche, bin ich allein. Das Unfassbare der Geschichte Gottes mit uns Menschen ist eine solche Zusage. Ich gehe mit dir allenthalben, wohin du auch gehst. Da hören die Bedingungen auf, unter denen wir die Nähe Gottes glauben, für uns pachten zu können. Wir können den geraden Weg gehen und er ist nicht mit uns. Es ist nicht so einfach, Gott für sich zu haben. Er lässt sich nicht haben, verfügen und in unsere besten Wege bringen. Der größere Zusammenhang dieser Geschichte besagt, dass Gott sich ausdrücken will in dieser Welt, dass er sich schenken will, weit über das Leben dieses Mannes hinaus, dass er zu uns reden will, dass er mit uns Gemeinschaft haben will, dass er unser Leben erfüllen will, dass er uns erlösen will. Erlösen aus dem Fluch, der wieder und wieder uns Menschen auf die Flucht bringt, auf die Flucht vor uns selbst, in der Geschichte unseres persönlichen Lebens, sowohl in der Geschichte der Menschheit. Hier geht es nicht einfach um einen schönen Traum. Hier geht es um das Geheimnis, dass der lebendige Gott uns Menschen sucht, sich in unser Stehen und Fallen hineinbegibt, den Weg mit uns sucht, sich uns offenbaren möchte. Die Geschichte schließt mit einem liebenswerten Zweifel, wenn Sie mir einen solchen Ausdruck zugestehen. Jakob sagt: Wenn Gott das alles wahrmachen wird, dann soll er mein Gott sein. Und dann will ich ihm sogar den Zehnten geben und will ihm sogar ein Haus bauen. Und wer hätte Gott in seinem Leben nicht schon einmal etwas versprochen? Gott, wenn du, dann ich. Nehmen Sie Ihren liebenswerten Zweifel ernst. Gott beginnt dort, wo Sie glauben, dort, wo Sie sind. Gehen Sie den Weg mit ihm, so wie Sie es begreifen. Messen Sie sich nicht an Dingen, die Ihnen nicht zustehen. Messen Sie sich nicht an Glaubenshelden, die Sie nicht sind. Gehen Sie Ihren Weg mit Gott, so wie Sie Ihrem Herzen treu sind, und versuchen, seine Sprache in Ihr Leben zu hören und zu fassen. Trauen Sie ihm nicht mehr als sie ihm trauen können, aber darin redlich. Versuchen Sie den Zuspruch dieses offenen Himmels als ein Bild in Ihre Seele hineinzunehmen. Und Gott möge es geben, dass Sie erfahren, am Tag oder in der Nacht, im Bild oder im Wort, im Traum oder in der Gestalt eines Menschen, in einem Gedanken oder in einem gelesenen Wort, dass der Herr vor Ihnen steht und zu Ihnen spricht. Ich bin mit dir. Amen. Herr, es gibt viele Träume in unserem Leben, bei Tag und bei Nacht. Manchmal können wir nicht unterscheiden zwischen Wunsch und Wirklichkeit. So viele Bilder, die uns vor der Seele stehen, verstehen wir nicht. Manchmal fühlen wir uns gespalten in diese Welt und in jene Welt. Dass du mit uns sprichst, ist die Chance unseres Lebens. Herr, wenn wir versuchen würden, auszubrechen aus unseren Rollen, wir müssten untergehen, wenn du nicht gnädig wärst. Und durch unsere Schuld hindurch deine Verheißung erfüllen würdest. Herr, wo wären wir mit unseren besten Absichten verloren, wenn du auf unsere Absichten warten müsstest, auf unsere guten? Wir sind nicht fähig, Herr, deinen Willen zu tun ohne Schuld. Und wir sind immer in Gefahr, uns zu verirren und auf der Flucht zu bleiben und nicht zurückzufinden. Gott, bring du uns heim. Bring du uns zurück in der Begegnung mit unserer Vergangenheit. Lass uns Heil finden, Heil erfahren, zum Segen werden, eine Zukunft haben, weit über unser Leben hinaus. Schenk uns eine Begegnung mit dir in vielfältiger Weise, die unser Leben in die Weite und in den Zusammenhang deines Reiches stellt. Dass wir erfahren, wie gnädig du bist mit uns, um deiner selbst willen, um deiner Gedanken, um deiner Liebe willen, die du mit dieser Welt hast. Dass wir nicht nur glauben für uns selbst, sondern dich erleben mit deinen Gedanken, mit deinen Zielen und darin heil werden. Amen.